Wir hören heute Morgen aus Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen Gott, lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. O, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. O, dass doch meine Stimme schallte bis dahin, wo die Sonne steht. O, dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solange es noch im Laufe geht. Ach, wär ein jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da sing ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Und doch dürfen wir es jetzt schon tun mit den Engeln und mit allen, die mit uns einstimmen wollen, dass wir dich ehren, dass wir dich anbeten, weil wir dich gesehen haben, weil wir dir begegnet sind, weil du hineingekommen bist in unser Leben und weil der Himmel offen steht auch über uns. Du, unser Heiland, bist gekommen, du bist nun da. Und auch da, wo wir noch mit manchen Lasten zu kämpfen haben, wo wir noch manche Verzweiflung in unserem Leben haben, bist du längst schon in unserem Leben angekommen, wenn wir dir unsere Herzen geöffnet haben und mit allen Sinnen, mit allem Verstand, mit aller Kraft zu dir kommen, zu dir rufen, dich ehren, dich anbeten, aber auch von dir das annehmen, was du für uns gebracht hast, nämlich das Heil und die Erlösung. Und wir haben alles in dir. Und darum dürfen wir vor dir stehen in aller Schwachheit, mit allen Lasten, mit allem, was uns bewegt, und dich anbeten und dich ehren. Und wenn wir es endlich erfahren haben, verstanden haben, erlebt haben, dann dürfen wir auch gehen und es allen sagen, ob sie es hören wollen oder nicht, von dem, was wir bei dir erfahren haben. Gelobt sei dein Jesus-Name. Amen.
Dieses uns so gut bekannte große Weihnachtskapitel Lukas 2 ist ja ganz eigenartig aufgebaut. Ich weiß nicht, ob Sie das schon beim 197. Mal lesen entdeckt haben. Die ersten 7 Verse sind ja im wahrsten Sinn des Wortes sprachlos. Da wird ja gar nichts gesagt. Wir haben keine direkte Rede in den ersten 7 Versen. Das ist das große Elend aller Krippenspiele. Denn wir müssen jetzt alles erfinden, was nicht dasteht. Wir machen riesige Dialoge für die Herbergsväter. Wir haben die Hirten mit allem Möglichen ausstaffiert. Wir haben Josef große Reden schwingen lassen und Quirinius und Augustus. Alle mussten mitmachen, aber sie haben alle nichts gesagt. 7 sprachlose Verse. Und dann kippt es im zweiten Teil faszinierend um, und deswegen haben wir natürlich jetzt alles heute gesungen, was mit Engeln zu tun hat. Plötzlich kommt da Leben in die Bude. Der Himmel geht auf über diesen Hirtenfeldern, und dieser große Engel steht da und hat dieses wunderschöne Weihnachtsevangelium zu sagen. Endlich wird mal was gesagt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann geht's los. Und dann kommt das ganze Evangelium. Dann in diesem einen tauchen plötzlich die himmlischen Heerscharen auf, diese riesige, jenseitige Militäreinheit. Und singt dieses Gloria zur Ehre dieses Gottes. Unwahrscheinlich, dieser Mittelteil. Und jetzt nach dem Mittelteil, nach diesem zweiten großen Teil, in Versen 8 bis 14, jetzt kommt Bewegung ins Ganze rein. Und diese Bewegung wird von allem vor einer Gruppe bestimmt, die sie ja gut kennen. Das sind die berühmten Hirten. Jetzt gibt es eine riesige Lauferei. Es geht es hin und her, und es hört gar nicht mehr auf, dass da gelaufen wird. Und das ist ganz, ganz grob natürlich gut gemacht von Lukas, diesem faszinierenden Arzt und Historiker, dem wir dieses Evangelium verdanken. 7 erzählende Verse, in denen Gott seine Fakten schafft. Der große Lobpreis aus der Himmelswelt mit dem Weihnachtsevangelium. Und dann nach den Fakten und dem Evangelium dann diese Bewegung, das ist es. Und natürlich diese Engel mit dem, was sie da sagen, oder der eine Engel mit dem, was er da sagt, das ist schon unglaublich. Man muss das immer sich vergegenwärtigen, weil man ja so trainiert ist, so konditioniert ist. Wir erwarten von dem Weihnachtsengel ja gar nichts anderes als dieses wunderschöne Evangelium, als diesen einen großen Satz: Fürchtet euch nicht. Nur, verstehen Sie, das ist der Sensationssatz. Das sagen die Engel nicht immer. Nein, das sagen die Engel nicht immer. Die Engel sagen nicht immer: Fürchtet euch nicht. Ich habe ja meiner Jahresbibel lesen, wir sind ja fast fertig mit dem Jahr, also wissen Sie, wo ich bin. Ich bin im letzten Buch der Bibel angekommen, da sagen die Engel nicht immer: Fürchtet euch nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Da sagen die Engel was ganz anderes. Hören Sie mal, was zum Beispiel der Engel der Offenbarung sagt. Da sagt er zum Beispiel: Fürchtet euch und fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Das ist eine Engelbotschaft. Und dann steht er da, dieser Engel, Offenbarung 18, mit dem Winzermesser des Gerichtes über dieser Erde und zieht das im Namen dieses Gottes durch. Fürchtet euch. Und deswegen ist das, was dann Weihnachten passiert ist, so ein Hammer. Dass da der Engel dasteht und sagt: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wenn wir kleinen sterblichen Menschen dem allmächtigen Gott begegnen, dann ist die normale Reaktion das Tremendum, der Schrecken, der selbstverständlich. Da wird der Vorhang zurückgezogen zwischen unserer kleinen Pappschachtel dieser irdischen Welt und den Welten des lebendigen Gottes. Und wir dürfen einen kleinen Blick hineinwerfen, und dann ist das ganz normal, das ganz Normale, dass wir sagen: Ich fürchte mich. Und jetzt kommt er und sagt: Fürchte dich nicht. Obwohl die Welt Gottes einbricht, obwohl sie einbricht, brauche ich mich nicht zu fürchten. Das muss doch einen Grund haben. Ich habe allen Grund, mich zu fürchten. Ich bin nun Mensch und ich bin ein Sünder und ich passe nicht zu seiner Welt und ich passe nicht zu ihm. Und wenn der Vorhang aufgeht, bin ich raus. Nein, nein, fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist es. Ich höre auf zu theologisieren, wie viel Emotionen so ein Engel im Durchschnitt hat. Aber das ist natürlich eine unglaubliche emotionale Botschaft. Siehe, ich habe die Bevollmächtigung, ich habe die Autorität, ich habe diesen Auftrag. Ich habe von meinem Chef vom lebendigen, allgegenwärtigen Gott diesen Befehl euch zu sagen. Große Freude, große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Messias, der Herr in der Stadt Davids. Das ist das Evangelium, das Weihnachtsevangelium. Unglaublich, wie das gesagt wird. Und nachdem wir nun das wissen von diesen Engeln, nachdem wir das wahrnehmen von diesen Engeln, wie er das gesagt hat und wie er diese Weihnachtsbotschaft hineingebracht hat, kommt er für uns dieser eigenartige Teil, wo dieser Engel sagt, es gibt ein ganz besonderes Jesus-Erkennungszeichen. Also es gibt nicht nur den Grund, keine Angst, große Freude, der Retter, der Messias, der Herr in der Stadt Davids, entsprechend der Verheißung, er ist tatsächlich da, sondern es gibt ein Zeichen. Es gab es immer wieder in der Prophetie, Zeichen. Zeichen sind Hilfsmittel, sind Liebesmittel Gottes, um uns, diesen kleinen sterblichen Wesen mit all ihrem Unglauben, Kleinglauben und Fremdglauben, Brücken zu bauen, hin zu dem, was ihnen gesagt wurde. Es sind Wortverstärker, ein Zeichen. Und dann denken wir, ja gut, ein Zeichen. Für uns ist eigentlich das Weihnachtszeichen der Engel. Für uns das Weihnachtszeichen, die himmlischen Heerscharen, das ist ein Zeichen. Und sagt Engländern, das ist nicht das Zeichen. Das Zeichen ist, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und seitdem gehört dieser komische Gegenstand, den sie ja nicht mehr bei sich zu Hause haben, gehört er zu den elementaren Christuszeichen dazu. Die großen drei Zeichen des Christus. Die Krippe, das Kreuz und das Grab. Was für ein Gott. Drei so ungewöhnliche, so befremdliche und für uns so heilige, so schöne Zeichen. Krippe, Kreuz und Grab. Keine Religion, kein Götze, niemand hätte sowas Irres ausgedacht, das mit dem lebendigen Gott auf immer zu verknüpfen. Krippe, Kreuz und Grab. Das ist das Zeichen. Eine Krippe. Und darin, in dieser Krippe, dieses Kind in Windeln gewickelt. Das habt ihr ein Zeichen. Und jetzt könnte der Himmel zugehen. Der Engel hat alles gesagt, die Hirten sind Platz, sie haben das Wort und jetzt kriegen sie noch so einen Militärauftritt. Das ist ein Militärauftritt. Das muss man sich vergegenwärtigen. Wie wir verniedlichen das immer wieder. Wir machen das immer wieder so in unserem kleinen Klischee und dann hängen da irgendwo die Engelchen rum mit ihren Flügelchen und dann steht drüber Gloria in Excelsis und da heißt es doch ganz einfach, dass in diesen Augenblicken der Himmelsvorhang ein wenig weiter aufging und dann sieht diese Hirtenwelt hinter diesem einen Engel die himmlischen Heerscharen. Das ist eine Teilmilitäreinheit des lebendigen Gottes. Ein Stückchen vom himmlischen Militär, Musikchor tritt da auf. Gewaltig. Und die haben normalerweise, ich sag's noch einmal, damit uns das klar wird, die haben normalerweise andere Aufgaben. Die stehen dann hinter dem Engel mit dem Winzermesser und haben andere Aufgaben. Die haben von den Enden der Erde, die zu sammeln, die zum Gericht geführt werden, die haben andere Aufgaben. Aber jetzt hier, merken Sie es, jetzt singen die ein wunderschönes Lied. Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf den Menschen, entsprechend seinem Wohlgefallen. Vorhang geht zu, das war's. Und jetzt kommen sie, die Hirten. Jetzt kommen sie, ach die Hirten, natürlich, ich weiß, man kann jetzt so ein Sozialbild zeigen, ja, der arme Hirte, ja. Der nicht geachtete und dann zieht man seine Kurve bis 1. Korinther 1, Schwachheit des Glaubens, alles richtig, hat alles seine Bedeutung. Nur denken Sie bitte auch dran, das wissen Sie doch auch, der Hirte, der ist vom Alten Testament her gar nicht so schlecht drauf. Der Hirte ist ein ganz wesentliches Grundbild, das eine riesenlange Tradition hat. Nicht nur bei den großen Hirtenbildern bis hin zu Psalm 23, sondern der Hirte, der gehört elementar als die Berufsbezeichnung ins alttestamentliche Gottesvolk hinein. Und seitdem steht der Hirte natürlich, das ist ja jetzt ja nicht so schwierig, seitdem steht der Hirte jetzt auch als Modellgruppe da. Als Modellgruppe für den Glauben, für ihren und für meinen Glauben. Und wenn Sie jetzt das mal sich angucken, dann merken Sie, diese Hirten, die geraten tatsächlich jetzt in eine Bewegung. Eine wunderschöne Bewegung, eine weihnachtliche Hirtenbewegung. Wir könnten auch sagen, es sind hochinteressante Hirtenwege. Hirtenwege. Der erste Hirtenweg, den könnte man so beschreiben, der nimmt diesen Befehl auf, den Sie gehört haben, nimmt diesen Befehl auf unter dem Stichwort, lasst uns gehen. Also lasst uns nicht stehen bleiben, lasst uns nicht alles so machen wie bisher, lasst uns das Ganze vergessen, lasst uns mal drüber nachdenken, lasst uns das mal melden, sondern lasst uns gehen. Der erste Hirtenweg, lasst uns gehen. Und natürlich fragt man sich, wie kam es dazu? Und ich liebe diesen Satz von Schlatter. Schlatter, einer der großen Theologen des letzten Jahrhunderts, der war ein bisschen herb, der war nicht so süßlich, wie wir das heute brauchen. Der hat es ganz einfach dann so gesagt, die Herberge blieb finster und behielt ihre gewöhnliche Art. So, Weihnachten zu Ende. Also, keine Wahnsinnselektrifizierung, kein Sternchen über dem Krippenszenario, sondern gewöhnliche Art. Es bleibt gewöhnlich. Und die spannende Frage ist doch für Sie und für mich, die spannende Frage, wie wird's ungewöhnlich? Wodurch wird's ungewöhnlich? Was schafft das Ungewohnte? Und jetzt stehen wir vor diesem Phänomen, das so elementar wichtig ist. Für uns so elementar wichtig ist, das Ungewöhnliche wird geschaffen durch ein Wort, das hineinkommt. Denn nochmal, die gewöhnliche Art der Krippe, bitte versuchen Sie mal ganz kurz sich vorzustellen. Ja, das war blöd, dass die Frau da ihr Kind jetzt in diesen Umständen zur Welt brachte. Ja, aber vorher und nachher gab es viele Frauen, die in bescheuerten Lagen ihre Kinder auf die Welt bringen mussten. Und da war nachher auch nicht kein Engelchor da. Das heißt, die Szene an sich war es doch nicht. Dunkloffe. Im Römischen Reich, Terminierung, schiefgegangen. Ja, was macht aus dem Gewöhnlichen, aus diesem Stall mit all seiner gewöhnlichen Art, was macht daraus das Ungewöhnliche? Dass diese Szene, dass das Ereignis mit einem Wort gedeutet wird, das macht's. Sie würden ja dran vorbeigehen. Sie würden es doch gar nicht verstehen, sie würden es gar nicht erfassen, wenn es nicht zu dieser Szene ein Wort gäbe. Ohne das Wort Gottes bliebe die gewöhnliche Art. Und merken Sie es, das ist es. Das ist es. Das ist genau der Schlüssel, der Weihnachten wirklich zu Weihnachten macht. Nochmal, dass man das nachkriegt. Wunderbar, dass dieses Fest noch in unserem Restkulturkreis des Abendlandes halbwegs verhaftet ist. Gut, es gibt Schlimmeres. Aber das macht ja noch nicht Weihnachten aus. Weihnachten macht aus, dass mit diesem Ereignis, aus dem ganz, ganz viel drumherum wurde, dass dieses Ereignis dann zum ungewöhnlichen Ereignis wird, wenn das Wort von Weihnachten sich mit meinem Leben verbindet. Das ist es. Sie können mit mir vor den Lebkuchen sitzen und sich freuen an Ihrem Familienkreis, wenn Sie zusammenkommen durften. Und all das, das ist alles richtig. Aber das macht doch nicht das Weihnachten aus. An Weihnachten macht aus, dass ein Wort sich verbindet. Mit Ihrem Herzen, mit Ihrem Geist, mit meinem Herzen, mit meinem Geist. Lasst uns gehen. Woher kam der Satz? Der Satz kam dadurch, dass Worte angekommen sind bei den Hirten. Also, wenn Sie wollen, dann ist die erste Definition für so einen Weihnachtsmenschen, er ist ein Worterreichter. Das gibt's nicht, ich weiß, aber vielleicht können Sie deswegen besser merken. Ein Worterreichter. Einer, der vom Wort Gottes erreicht worden ist. Dann kommt Weihnachten an. Das ist ja das Verrückte. Sie leben in einer Zeit, in der, die Majorität, sagen wir mal keine Prozentzahl, einfach die Majorität natürlich von Weihnachten weiß und vielleicht sogar noch ein bisschen christliche Reste kennt in unserem Land, aber die weitaus meisten sind sie doch mit mir einig, ohne das jetzt beschreibend negativ sehen zu wollen, einfach nur darstellend, hat eigentlich vom Wesentlichen keine Ahnung, weil sie irgendwie nicht berührt worden sind. Sie wurden nicht tangiert. Das Wort ist das Entscheidende. Das heißt, die Frage, wie es zur ersten entscheidenden, ersten Bewegung kommt, lässt sich tatsächlich so hören. Man bekommt das Geschenk, das Wort hören zu dürfen. Und nicht nur akustisch, sondern mit dem Herzen und mit einem offenen, von Gott geöffneten Geist. Man bekommt das Geschenk, vertrauen zu dürfen. Und aus dem Hören und dem Vertrauen geschehen Schritte. Lasst uns gehen. Merken Sie es? Und es sind ganz viele mit mir hier und ganz viele mit Zuschauern, die in diesen Augenblicken sagen, ja, das ist es. Genau das ist es. Und ich danke meinem Gott, je älter ich werde, desto mehr, dass er mich damit beschenkt hat, dass sein Wort mich tangiert hat. Ohne Wort geschieht gar nichts. Es hängt an diesem Wort, dass aus dem Gewöhnlichen das Ungewöhnliche, das Heilige, das Besondere wird. Und so sitzen viele von uns da und sagen an diesem Tag, danke, 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 dass ich ein solcher Worterreichter sein darf, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast, dass deine Worte in meinem Leben ankamen, bei vielen von uns vor Jahrzehnten ankamen. Und wir unser Leben für Jesus geöffnet haben. Aber daran liegt es. Arno Pötzsch hat das in einem seiner wunderbaren Weihnachtsgedichte dann mit einer gewissen Tragik so beschrieben: Als Christ, der Herr, geboren war zu Bethlehem, als kleines Kind, brach eilendst auf die Hirtenschar zu schauen, was Engelmund verkündet. Nur einer war, der folgte nicht, der blieb auf dunklem Feld allein, glaubt nicht dem Wort, sah nicht sein Licht, sprach Gott ein Kind? Das kann nicht sein. So war's seit je, bleibt's wohl allzeit, Gott ruft und lässt sein Heil geschehen, du aber Mensch, bist du bereit, den Weg nach Bethlehem zu gehen? Steh auf! Komm, heb dein Gesicht, folg Stern und Engel durch die Nacht. Geh in Bethlehem, o sieh das Licht, das Heil der Welt ist hier vollbracht. Das ist es. Und egal jetzt, zu welcher Gruppe Sie gehören, ob Sie zu der Gruppe der schon vom Wort Erreichten gehören und mit mir Ihr Gloria ganz fröhlich mitsingen, oder ob Sie zu der Gruppe der noch nicht vom Wort Erreichten gehören, dann gilt, wir gehen. Wir machen uns auf, den Weg nach Bethlehem zu gehen. Bleiben Sie nicht zurück. Hören Sie diese Worte, die der allmächtige Gott einmal für alle Zeit in Raum und Zeit hineingesprochen hat. Die erste Bewegung sind die Worterreichten. Sie sind ein Worterreichter. Und das Zweite ist nun tatsächlich, die gehen dahin und sie kamen, heißt es einfach. Und sie kamen tatsächlich an, eilend fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe, und sie hatten es gesehen. So, das ist das Zweite. Das Zweite sind die Wortseher. Also nicht mit Ä, sondern mit E. Ja? Die Wortseher. Die sehen was, gibt es auch nicht, können Sie gut merken. Worterreichte, Wortseher, die sehen was. Also wenn wir das wissen, das Wort, das Evangelium bestimmt, dann merken wir, die gehen jetzt einfach hin. Warum gehen die hin? Auf Grundlage von was gehen die hin? Aufgrund dessen, was sie gehört haben. Sie haben es noch nicht gesehen. Sie gehen jetzt erstmal hin aufgrund dessen, was sie gehört haben. Ganz, ganz wichtig für uns Jesus, Leute. Ganz, 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 ganz wichtig. Hören, vorsehen. Okay? Hören, vorsehen. Glaube lebt vom Hören. Und dann kommt Sehen. Erstens, ganz wichtige Erkenntnis. Denken Sie immer daran, immer daran. Und dann aber ist das Wichtige, dann sind wir ja ganz scharf drauf, dass die das Wort gehört haben und dass die auch gegangen sind, dass die jetzt endlich was sehen. Und wenn wir was sehen wollen, dann wollen wir auch was sehen. Was sehen die denn jetzt? Die sehen nichts anderes, als was der Engel ihnen gesagt hat. Und das ist ja, sprechen wir es offen aus, das ist mager. Das ist sehr überschaubar. Vater, Mutter, Kind, Gott. Das war's. Und all das, was wir in der Kunstgeschichte dazu machen, so einen kleinen goldenen Kranz um Jesus. Die Lichtverhältnisse so, dass sie von ihm und zu ihm kommen. Ja, ich kann es doch verstehen, aber das kann man nur dann, wenn man schon Augen des Glaubens hat. Rein äußerlich war das sehr bescheiden. Sie haben das gesehen, was der Engel ihnen gesagt hat. Das heißt, ja, natürlich, der Engel hat ihnen nicht zu viel versprochen. Der Engel hat die Wahrheit gesagt. Der Engel hat ihnen gesagt, Krippe, Kind. Zack, Krippe, Kind. Aber das ist doch wenig. Ja, das ist echt wenig. Ist das alles? Ja, das ist alles. Aber dann kommt es hier später mehr. Irgendwann werden Sie das merken. Sie werden das merken, wer das ist. Und dann werden Sie den pushen. Das wird was, wenn die erstmal medial rauskriegen, wer da geboren worden ist. Boah, das wird ein Bohai werden. Das wird die Show werden. Und dann werden die ihn rausholen aus Bethlehem. Die werden nach Jerusalem bringen, in die Paläste und hochfahren. Denn er ist da. Der Messias ist da. Römer raus. Jesus auf den Thron. Und Sie wissen, die nächsten 30 Jahre bleibt das so bescheiden. Das wird sogar noch schlimmer. Am Ende hängen sie diesen Menschen an dieses Kreuz und nageln ihn da fest. Ach, ist das wenig. William Busch hat das so wunderbar beschrieben. Er sagt, in den großen alten Herrenhäuser früher, da lebte die Herrschaft im Vorderhaus. Und das Personal lebte im Hinterhaus. Und natürlich will jeder ins Vorderhaus. Vorne ist schön, hell, prima, toll, der Puls, das Leben. Hinten ist dunkel und schäbig und wird gearbeitet. So, wo ist die Gemeinde Jesu heute? Sie ahnen es, sie ist im Hinterhaus. Die Gemeinde Jesu lebt im Hinterhaus. Und sie hat drei Zeichen. Krippe, Kreuz und leeres Grab. Und mit diesen Zeichen lebt die Gemeinde in Niedrigkeit im Hinterhaus. Und immer wieder, Sie wissen es, in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren und in Ihrem und meinem Leben doch auch, würden wir so gerne umziehen vom Hinterhaus ins Vorderhaus. Da würden wir gerne den Leuten sagen, hallo unser Jesus, der sitzt auf dem Thron und er kommt wieder. Und dann würden wir gerne im Vorderhaus mal so ein bisschen den Vorhang zur Seite schieben und sagen, huch, seht, da ist Jesus. Das geht nicht. Da sind sie in einem alten Heim und sehen einen Menschen, vielleicht über Jahre hinweg in also einer Gebrechlichkeit da liegt und mit Zweifel und Not da seine Spur geht und vielleicht sogar fragt, Herr, warum bin ich immer noch da? Und sie würden mir ganz so gerne erklären, das ist alles wunderbar und toll und hell und schön. Und sie gehen nach 10 Minuten weg und wissen, der ist immer noch im Hinterhaus. Na, natürlich ist der im Hinterhaus. Und da sind sie unterwegs und kennen ihre Arbeitskollegen, ihre Freunde und wissen, der Heiland ist geboren. Und dann muss man es denen doch sagen, na Logo. Aber am besten wäre, wenn wir ein bisschen als Jesus-Leute im Vorderhaus sein könnten. Also das wäre schon gut. Also so ein kleiner Engel ab und zu mal ein Wunder, pam, pam, pam. Das würde was bringen. Dann würden meine Arbeitskollegen das schnallen, wenn ich ein bisschen im Vorderhaus schon leben könnte. Aber ich lebe ja im Hinterhaus. Und meine Nachbarin, vielleicht für die ich jetzt seit 20 Jahren bete, die guckt mich mit ihren dumpfen geistlichen Augen immer noch genauso an. Was ist das denn, mein Gott? Ich lebe im Hinterhaus. Und es gehört mit zum Weihnachtsfest der Hirten dazu, dass sie in dem Stall waren und die Zeichen sahen und uns modellhaft vorgelebt haben. Ja, der Engel hat nicht gelogen. Wir leben im Hinterhaus. Theologisch Niedrigkeit zuerst, Herrlichkeit danach. Mit dem Christus seinen Weg gehen heißt, als Gemeinde Jesu im Hinterhaus leben, wie der Messias. Zu seiner Zeit wird sich das ändern. Das sind die Wortseher. Ach, sie hat natürlich gedacht, sie kriegen mehr zu sehen, nicht wahr? Nein, sie kriegen zur Zeit nur das zu sehen. Aber Krippe, Kreuz, Grab, das reicht. Mehr müssen sie nicht wissen. Gott wurde Mensch, er starb für mich, er ist auferstanden. Mein Gott, mein Leben im Hinterhaus ist gesichert, bis du mich rausholst und ins Vorderhaus bringst. Denn das müssen sie auch wissen. Sie werden mit mir alle noch einmal ganz andere Art von Wortseher sein. Ja, sie werden das Wort sehen. Sie werden sehen, was passiert, wenn der lebendige Gott sein Wort erfüllt. Und wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen, dann werden sie in einer Art und Weise Wortseher sein. Das wird ihnen und mir den Atem nehmen. Sie werden im eigentlichen Sinn des Wortes sprachlos sein, weil es dafür keine Worte mehr geben wird, wenn sie Wortseher in diesem zukünftigen Sinn sein werden. Bis dahin bleiben sie mit mir treu im Hinterhaus, mit Krippe, Kreuz und Grab. Gut, erste Bewegung, lasst uns nun gehen, das sind die Worterreichten. Und sie kamen ein und sahen, das sind die Wortseher. Und sie wissen natürlich, was jetzt kommt. Jetzt gehen die ja wieder heim. Es heißt ja, und sie kehrten wieder zurück. Ist jetzt für uns Abschluss des Ganzen. Aber es ist wieder Bewegung drin. Und sie kehrten wieder zurück. Und das Gute ist, sie kehrten nicht einfach wieder zurück im Sinn von, oh, das war's jetzt. Jetzt kommt wieder nach Weihnachten. Sondern es hat sich etwas geändert. Was hat sich bei der Hirtentruppe geändert? Es kommt etwas andauernd vor, was sich bei dieser Truppe geändert hat. Das waren ja Männer, die haben ja nicht viel zu sagen gehabt. Aber jetzt fangen sie plötzlich an zu reden. Die hören gar nicht mehr auf. Und sie breiteten das Wort aus, das zu ihnen gesagt war. Ein Verkündigungsstrom beginnt. Bei Lüthi heißt es so wunderbar, sie wagten es, darüber zu sprechen. Ja, das ist richtig. Das ist die andere Seite. Denn manchmal sind Männer komplette Feiglinge. Aber bei denen war es jetzt anders. Sie wagten, darüber zu sprechen. Wisst ihr, was wir gesehen und gehört haben und erlebt haben? Jesus, der Messias, der Retter, der Heiland der Welt ist da. Das heißt, sie sind mit mir jetzt auch noch ein Wortgeher. Sie gehen mit Wort und sie gehen für das Wort. Das Wort gibt es auch nicht, können Sie auch gut merken. Also, die Wort erreicht und die Wortseher und die Wortgeher, das überlebt Ihre ganze heute Mittag, diese Gliederung. Damit sind Sie drin und können begreifen, was ist das Entscheidende bei dieser Hirtenbewegung. Sie sind mit mir Wortgeher. Ich habe ein Wort und ich gehe für das Wort. Das Wort ist zu sagen. Übrigens, mehr müssen wir gar nicht machen. Und das ist ja wichtig. Das ist gerade in unserer Zeit auch innerchristlich so wichtig. Wo wir so viele Aufträge zugeschustert bekommen, im Sinn von der Laden der Kirche von Jesus Christus, der muss sich jetzt mal ein bisschen anpassen, unterschiedlichsten Aufgaben aufnehmen, die jetzt wichtig und gesellschaftsrelevant sind. Oder könnt ihr Christen euch auch ein bisschen ein Profil geben, dass man euch auch erkennt in diesem ganzen Trubel und dann macht ihr ein bisschen mit und dann machen wir bei den unterschiedlichsten Sachen mal so mit. Dabei hat uns davon unser Herr gar nichts gesagt. Aber er hat uns eine Sache gesagt. Sagt es weiter. Ihr müsst es sagen. Das kann nämlich niemand anderes. Das können nur die Worterreichten und nur die Wortseher tun. Das sind auch die Wortgeher. Das ist ein einmaliger Stand der Jesusleute. Das ist ja ganz wichtig für die Firmenpolitik. Was kann keiner außer uns? Keiner außer uns kann als Worterreichter und Wortseher ein Wortgeher sein. Das ist unser Job. Unser Markenkern. Bringt das denn was? Und jetzt steht dieser wunderschöne Vers da. Plötzlich wendet Lukas die Kamera und zeigt uns die Maria. Und hören Sie mal, was von der Maria da steht. Die Maria hört Worte. Von wem? Man fasst es nicht. Worte von den Hirten. Das ist ja unglaublich. Man könnte ja denken, das ist jetzt nicht ganz fair. Also für Maria wäre so ein Sonderengelauftritt schon angemessen gewesen. Ist natürlich die Mama. Also das ist nicht. Nein, nein, sie ist damit eine Glaubenszeugin par excellence. Und Maria behielt alle diese Worte, die von diesen Hirten da ausgebreitet wurden. Alle diese Worte behielt sie in ihrem Herzen. Das heißt, sie ist ein Beispiel dafür, was diese Worte tun. Sie ermöglichen zu glauben. Die Maria konnte glauben aufgrund von Worten. Wissen Sie, da waren alle Engel weg. Da war alles erledigt. Weihnachten vorbei. Reden Sie mal, wie es weitergeht. Und Beschneidung, dann muss man nach Jerusalem zum Opfern und dann kriegt man mit, dass es alles bescheuert läuft mit Herodes, dass das Mordkomplott schon in Bethlehem und in Fluren angekommen ist und dann muss man aufbrechen und nach Ägypten gehen. Und warum macht man das? Warum macht man das? Ja, weil es so schön hell ist, weil innen mein Friede so groß ist, weil ich jeden Tag 10 Wunder erlebe. Nein, weil ich ein Wort habe. Sie ist Profiteurin der Wortgeher der Hirten und behält alle diese Worte in ihrem Herzen und kann damit das aushalten, was in diesen Jahren jetzt auf sie zukommt, in dieser besonderen Geschichte des Glaubens, die sie zu gehen hat. Und jetzt merken Sie, natürlich, das haben wir zu sein. Die Hirten sind unser Modell. Lukas sagt, das ist unser Modell. Mit diesen Hirten gehen wir weiter. Wir sind auf diesen Hirtenwegen. Wir sind bei denen, von denen nachher es in der Apostelgeschichte wiederum Lukas heißt, das sind die, die des neuen Weges sind. Der neue Weg ist dieser Hirtenweg. Das sind nämlich Worterreichte, das sind Wortseher und das sind Wortgeher. Und dann sagen wir es mit Emil Quandt, mit dem Rektor und Pfarrer und Superintendenten, von dem wir gestern Abend schon das Lied gesungen haben, mit den Hirten will ich gehen. Mit den Hirten will ich gehen. Als Worterreichter, als Wortseher, als Wortgeher. Mit den Hirten will ich gehen, mein Heiland zu besehen. Meinen lieben, heiligen Christ, der für mich geboren ist. Gott segne Sie an diesem Weihnachtsfest. Kommt, wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach ganz herzlich danken dafür, dass du unser Leben wirklich damit unendlich reich gemacht hast, dass du uns durch deine Offenbarung, durch deine Worte erreicht hast. Was für eine riesengroße Gnade. Wir durften deine Worte hören, wir durften deinen Worten vertrauen. Wir durften glauben, wir durften losgehen. Danke. Und wenn es für irgendjemanden dran ist heute Morgen, sei es in diesem Raum, sei es in dem weiten Bereich derer, die mit dazugeschaltet sind, die einer von diesen zurückgebliebenen Hirten darstellt, der im Dunkeln bleibt, dann stehen wir fürbittend vor dir und bitten dich, gib ihm den Schubs. Herauszutreten aus dem Dunkel, herauszutreten aus dem Alten und sich uns anzuschließen auf dem Weg nach Bethlehem. Schaff du dir heute Glauben. Schaff du auch heute Worterreichte. Und dann danken wir dir, dass wir dich sehen dürfen. In den Zeichen, die du uns im Hinterhaus gibst. In den Zeichen von Krippe, von Kreuz und von Grab, das sind wir, Herr. Wir danken dir für diese Lebenszeichen unseres Glaubens. Du bist Mensch, für unsere Sünde gestorben, auferstanden zu Rechten und wirst kommen. Danke dafür. Und wir geben dir die Ehre darüber, dass wir solche Wortgeher sein dürfen, selber von Worten erfüllt, anderen mit Worten dienend. Dass deine Gemeinde ihren Weg findet, dass andere zum Glauben kommen. Lass uns solche Wortgeher sein. So wollen wir es dir sagen, mit den Hirten will ich gehen, mein Heiland zu besehen, meinen lieben, heiligen Christ, der für mich geboren ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.